SRB Politik.
Am 4. Dezember fand im Thüringer Landtag die 30. Plenarsitzung der 8. Wahlperiode statt. Die Volontärinnen und Volontäre der Thüringer Bürgerradios waren vor Ort und berichteten. Im Interview sprach Anja Müller von der Fraktion Die Linke über soziales Wohnen in Thüringen.
Die Partei Die Linke hat einen Gesetzesentwurf für soziales Wohnen in Thüringen erstellt. Anlass dafür sind die steigenden Mietpreise, steigende Nebenkosten, der Mangel an angemessenen und bezahlbaren Wohnungen für sozial benachteiligte Menschen und der Wegfall und Rückgang von Sozialwohnungen. Begründet wird das Gesetz mit dem Recht auf eine angemessene und bezahlbare Wohnung, ein Menschenrecht aus dem UN-Pakt, und Deutschland ist als Unterzeichner verpflichtet, das auch umzusetzen. Außerdem steht in Artikel 15 der Thüringer Verfassung, dass es eine ständige Aufgabe des Freistaates ist, sicherzustellen, dass ausreichend angemessener Wohnraum zur Verfügung steht und dass zur Realisierung dieses Staatsziels das Land Erhaltung, Bau und Bereitstellung von Wohnraum im sozialen, genossenschaftlichen und privaten Bereich fördert. Die staatlichen Stellen müssen also wirksame Maßnahmen zur Verwirklichung dieses Staatsziels nutzen. Noch dazu ist laut Artikel 16 der Thüringer Verfassung der Schutz vor Obdachlosigkeit ein Grundrecht und das Land und seine Kommunen müssen im Notfall ein Obdach sichern. Des Weiteren beruft sich das Gesetz auf die Sozialbindung des Eigentums in der Thüringer Verfassung Artikel 34 Absatz 2 und im Grundgesetz Artikel 14, denn das Eigentum muss auch dem Allgemeinwohl dienen und die Vergesellschaftung von Boden, Rohstoffen und Produktionsmitteln lässt Artikel 15 des Grundgesetzes zu. Ich bin im Gespräch mit Anja Müller, die seit 2014 Abgeordnete im Thüringer Landtag ist. Ihre Fraktion hat sich für die Umsetzung des Gesetzes einige Maßnahmen überlegt. Der Vorabdruck hat jetzt nun mal 29 Seiten und enthält viele Erklärungen. Könnten Sie den Inhalt und vor allem die Maßnahmen in drei Sätzen kurz zusammenfassen?
Das wird schwer, 29 Seiten, aber wir versuchen es. Also eine verbindliche Sozialwohnungsquote in allen Gemeinden ab 3000 Einwohner. Das ist etwas, was wir wollen. Wir wollen, dass die Sozialwohnungsquote bei der Bauleitplanung berücksichtigt wird. Wir wollen eine Landeswohnungsgesellschaft, die sowohl Neubau als auch Umbau betreiben kann, in Zusammenarbeit mit den kommunalen und genossenschaftlichen Unternehmen. Wir wollen, und das sind wir total revolutionär, Entschuldigung, dass es doch länger dauert, jeder kennt diese Mietpreisdiskussion. Wir wollen aus dem Mietpreisdeckel, also wir wollen, dass Thüringen einen Mietpreisdeckel hat, einen eigenständigen. Das geht, auch laut Bundesverfassungsgericht. Genau, also es sind unglaublich viele Maßnahmen, die wir auf den Weg bringen mit diesem Gesetzentwurf. Nicht in drei Sätzen fassbar.
Alles gut. Das Wort ist jetzt eben schon mal gefallen und ich greife es jetzt nochmal auf. Und zwar die sogenannte Landeswohnungsbaugesellschaft, die Ihre Fraktion gründen will und die eine gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung sein soll. Steckt dahinter einfach nur ein praktisches Instrument, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, oder auch die Idee und das weiterführende Ziel, den Wohnungsmarkt stärker zu vergesellschaften?
Genau, zunächst, Sie haben jetzt denselben Fehler gemacht wie ich am Anfang. Wir reden von einer Landeswohnungsgesellschaft, nicht Landeswohnungsbaugesellschaft. Das ist immer der Unterschied, weil die einen definieren das dann immer nur auf Bauen. Und wir sagen Landeswohnungsgesellschaft. Ja, es geht darum, dass der Freistaat Thüringen sich als Gemeinschaft stärker für den sozialen Wohnungsbau einsetzt. Das heißt, diese Landeswohnungsgesellschaft soll natürlich auch zum Beispiel die Gebäude und alles übernehmen, die im Moment in der Hand der Landesentwicklungsgesellschaft sind. Er soll Kommunen dabei begleiten, zum Beispiel auf den Dörfern, wenn ein Familienhaus und die wissen nicht wohin, das zu entwickeln. Es soll aber auch, wenn wirrende Vermieter, die ihre Rechnung nicht zahlen, die alles verfallen lassen, dass die Landeswohnungsgesellschaft da einspringt, diese Wohnhäuser übernimmt und weiterentwickelt. Also ja, es dient eigentlich, man kann schon sagen, eine kleine Vergesellschaftung.
Okay. Jede Menge Wohnungen zu bauen, zu sanieren oder sie nur umzuwandeln oder, wie Sie jetzt auch gesagt haben, zu verwalten, kostet auch jede Menge Geld. Ihr gebt an, dass der Gesetzesentwurf zu Mehrkosten in Höhe von 10 Millionen Euro auf Landesebene führt. Außerdem sollen Mittel aus dem Landeswohnungsbauvermögen und Anteile aus dem KFA genutzt werden. Der KFA ist eigentlich der kommunale Finanzausgleich, der dafür da ist, dass die Kommunen ihre Aufgaben erfüllen können. Müssen diese dann an anderer Stelle sparen, wenn das Geld an die Landeswohnungsgesellschaft geht?
Nein. Nein, auf keinen Fall. Zunächst soll ja auch die Landeswohnungsgesellschaft das Landeswohnungsbauvermögen mit verwalten und daraus auch natürlich Möglichkeiten für Investitionen ziehen. Und da will ich mal sagen, dieses Landeswohnungsbauvermögen, das ist ein in sich geschlossener Kreislauf. Das ist mit einer Summe gefüllt, die Zahl habe ich jetzt nicht, aber es sind mehrere Millionen. Wir reden da im dreistelligen Bereich. Und das Geld, was da ausgereicht wird an die kommunalen und genossenschaftlichen Wohnungsunternehmen, fließt dann automatisch durch die, wenn die wieder das zurückzahlen, zurück. Das ist praktisch so ein innerer Kreislauf. Und daraus kann natürlich, und das hat auch der Rechnungshof kritisiert, der hat kritisiert, dass dieses Landeswohnungsbauvermögen nicht vollumfänglich ausgeschöpft wird. Das werden wir übrigens gleich im Tagesordnungspunkt 9 noch diskutieren, weil die AfD will das nutzen, um dieses Vermögen aufzulösen. Das heißt, erstmal soll dieses genutzt werden und dann muss man mit den kommunalen Spitzenverbänden, mit den Gemeinde- und Städtebunden alles reden, wie dann dieser KFA, kommunaler Finanzausgleich, ausgestaltet werden muss. Wir haben ja in der letzten Legislatur die Verfassung geändert hinsichtlich dieses sogenannten Konnexitätsprinzips. Das bedeutet, wer bestellt, bezahlt. Und das ist ja gerade für die Gemeinde und Städte wichtig. Das heißt, das Land muss dann auch mehr Geld da reingeben.
Ist und wie ist es denn überhaupt möglich, dass das Landeswohnungsbauvermögen dauerhaft mit 100 Millionen Euro abgesichert wird und pro Haushalt mindestens 20 Millionen Euro aus Landesmitteln abgegeben wird?
Na klar, kann man das machen. Das Landeswohnungsbauvermögen, habe ich eben schon gesagt, das ist so ein innerer Kreislauf, der sich immer wieder neu erneuert. Und eben hat selbst Staatssekretär Zucker zugeben müssen, dass das eigentlich ein totales Erfolgsmodell ist. Also war nicht alles schlecht, was wir unter Rot-Rot-Grün gemacht haben. Und dann gibt es ja immer Mittel vom Bund für den sozialen Wohnungsbau. In diesem Jahr oder jetzt im neuen Haushalt werden das um die 43 Millionen Euro sein und die fließen dann auch automatisch in dieses Landeswohnungsbauvermögen. Und das, wenn man das immer fortschreibt, erhöht sich einerseits dieses Vermögen und auf der anderen Seite muss dann nicht immer noch vom Land zusätzlich Geld gegeben werden. Also das ist schon, ich finde, eine richtig sinnvolle Idee von uns.
So. Angenommen, es gäbe jetzt mehr sozialen und bezahlbaren Wohnraum, dann ziehen Menschen, die den brauchen und auch berechtigt sind, aus ihren derzeitigen Wohnungen aus. Diese sind dann frei. Wie wirkt sich also der Bau und die Instandsetzung von sozialem Wohnraum auf den restlichen Wohnungsmarkt aus?
Glauben Sie, dass das dann frei wird? Wir erleben ja im Moment, dass ein Mangel an sozialem Wohnraum entsteht, also besteht. Wir haben hier in Erfurt die spezielle Situation, da wird ja noch Airbnb und das betrifft ja noch ein paar andere Städte. Ich glaube, im Moment wird eher der soziale Wohnraum dem Markt entzogen, weil die fallen nach 20 Jahren aus dieser Sozialbindung. Das bedeutet ja nichts anderes, dass wenn die Fördergeldperiode da abgelaufen ist, dann kann ich vermieten bis zum geht nicht mehr. Also nee, ich glaube, Ihre Aussage stimmt nicht, sondern wir brauchen mehr sozialen Wohnraum, zumal ja die Löhne und Gehälter gerade in Ostdeutschland nicht so angleichen, wie wir es eigentlich brauchen.
So, apropos Sozialbindung. Der Entwurf schreibt ja auch vor, dass die Sozialwohnungen 30 Jahre gebunden bleiben müssen. Was passiert denn nach dieser Zeit? Warum ist das zeitlich begrenzt?
Na, im Moment ist es bis 20 Jahre begrenzt und das ist schon doof. Weil eigentlich, wenn ich in eine Wohnung einziehe, dann will ich ja im besten Fall bis zum Ende meines Lebens dort wohnen. Und wir haben es versucht jetzt mit den 10 Jahren Erhöhung, dass das wie so eine Art längeres Wohnungsleben in der Wohnung bedeuten kann. Ob es bessere Ideen gibt, wissen wir nicht. Wir versuchen es jetzt mit dieser Stellschraube. Aber dass Menschen eben nicht ihre Wohnung wechseln müssen, weil sie sich die Miete nicht mehr zahlen können, weil vielleicht das Viertel verkauft wird oder so, das soll dem entgegenwirken.
Von 2015 bis 2024 wurde das Ministerium für Digitales und Infrastruktur von einer Ministerin der Linken geführt. Und die Sozialwohnungen sind in dieser Zeit gesunken. Lässt sich das auch mit dem Auslauf der Sozialbindung erklären?
Genau, das ist ja das, was uns immer gerne vor die Füße geworfen wird. Wir hätten ja nichts getan. Das stimmt nicht. In der Zeit von 2015 bis 2022 sind in Thüringen 2700 und ein paar zerquetschte Sozialwohnungen neu entstanden. Davor, und da haben Sie ja schon recht, die Sozialbindung ist aber bei vielen ausgelaufen und die Städte und Gemeinde konnten ja nichts machen, weil das vielleicht ein privater Unternehmer war und so, ne? Der steht da zur Verfügung. Deswegen ist dieses Argument immer, was uns auch der Minister um die Ohren knallt, oh, im Jahr 24 sind nur 76 Wohnungen in die Sozialbindung gegangen, sage ich ja, aber davor, das vergesst ihr alles zu erzählen und das, was wir immer noch auf den Weg gebracht haben, wird noch folgen, jetzt die nächsten Jahre. Deswegen, mit diesen 30 Jahren ist es ein Versuch, erstens das länger zu ziehen. Und zweitens muss dann wirklich, also auf Bundesebene bräuchte man noch mehr Lösungen. Da haben wir ja auch noch einen Antrag im Plenum heute auf Tagesordnungspunkt 11. Da ging es um die Mieterschutz- und Mietbedingungen auf Bundesebene zu verbessern. Da ging es um das kommunale Vorkaufsrecht für Kommunen. Wir haben den Fall in Hartmannsdorf, der ist durch die Presse gegangen. Wir haben Bad Sulza, wo so ein windiger Vermieter einfach alles nicht bezahlt hat. Auf einmal saßen die im Dunkeln, genau die Vermieter, die Mieterinnen und Mieter. Das hat so eine tolle Reaktion von den Anzuhörenden erfahren und die haben uns unterstützt und alles, aber nun wollen sie es nicht machen. Also wir haben viele, viele Problemfälle in dem Bereich, die wir gerade angehen wollen. Allein der politische Wille da drin fehlt.
So, das Gespräch neigt sich jetzt dem Ende, da Sie ja als nächstes mit Top 9 dran sind, auch wenn ich glaube, dass man da noch viel mehr besprechen könnte. Und da der Entwurf Tagesordnungspunkt 10 ist, kommt er ja wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit dran. Und ich möchte wissen, was Sie denken, wie nun eigentlich die tatsächliche Umsetzungschance des Gesetzes mit Hinblick auf die Regierung aussieht.
Also, wir kriegen das zumindest in den Ausschuss. Das heißt, der Ausschuss Infrastruktur und Digitales wird sich dann mit dem Gesetzentwurf auseinandersetzen. Mein Wunsch ist, dass wir eine Anhörung durchführen, gerne auch öffentlich, wo die Verbände, die Vereine, auch gerade VDK, ne, die sich ja immer sehr deutlich äußern zu diesen Mietpreissteigerungen und allen möglichen, zu Wort kommen und dass wir dann doch die eine oder andere Umsetzung hinbekommen gemeinsam. Dass es möglich ist, wenn der politische Wille da ist, zeigt gerade das Dienstrechtsnovellgesetz, was hier auf den Weg gebracht worden ist. Das heißt, wir haben noch dicke Bretter zu bohren. Ich wünschte mir, und das hoffe ich auch auf breite Unterstützung, dass die Zivilgesellschaft da uns unterstützt, damit wir das schaffen können gemeinsam, weil alleine mit unseren 12 Abgeordneten wird es dann doch schwierig.
Ich bedanke mich für das Gespräch und Ihre Zeit.
Für Sie im Gespräch mit Anja Müller war Henriette Lichtenheld und Sie hören Radio SRB.